Sie hören Österreich 1 Kontext. In Berlin darf ich nun Petra Bock begrüßen.
Guten Tag.
Frau Bock, Sie sind Historikerin und Politologin, haben an der FU Berlin lange Jahre die großen Systemumbrüche des 20. Jahrhunderts untersucht. Danach haben Sie Manager gecoacht und Unternehmen in Umbruchsprozessen begleitet. Dazu haben Sie Menschen aus allen Bereichen und Schichten beraten. Zur Überwindung mentaler Selbstsabotage haben Sie unter dem Titel Mindfuck mehrere vielbeachtete Bücher verfasst. Mit dem eben erschienenen Buch Der entstörte Mensch liefern Sie nun die Gesellschaftstheorie zum persönlichen Wandel. Warum wir nach dem Technischen jetzt den menschlichen Fortschritt brauchen, lautet der zweite Untertitel des Buchs. Es geht um einen inneren Wandel, der uns nicht nur zu besseren, sondern auch zu glücklicheren, erfüllten Menschen macht. Zu konstruktiven Menschen, die weder andere Menschen noch die Umwelt ausbeuten. Wir müssen von gestörten Menschen zu entstörten Menschen werden, schreiben Sie, Frau Bock. Nun war der Mensch für Sie aber nicht von Anfang an gestört, das begann erst mit der Sesshaftwerdung, schreiben Sie. Und weiter, gestörtes Denken ist die Antwort auf die Probleme des letzten Klimawandels. Was, Frau Bock, ist denn da aus Ihrer Sicht passiert?
Ja, der letzte Klimawandel ist schon eine lange Zeit her. Wir sind ja gewohnt, historisch meistens vielleicht bei den alten Ägyptern anzufangen, uns menschliche Zivilisationsgeschichte anzuschauen. Faktisch beginnt sie aber sehr früher, nämlich vor rund 12.000 Jahren. Damals hat die Klimaerwärmung die Eiszeit abgelöst und völlig neue Lebensbedingungen für Menschen und für andere Lebewesen auf der Welt geschaffen. Meine These ist, dass in dieser Zeit ein Denken entstanden ist, ein Denkmuster, das im Grunde uns sehr weit gebracht hat, weil es Menschen erlaubt hat, eine völlig neue Lebensform zu entwickeln, nämlich die sesshafte Lebensform, der wir bis heute ja angehören. Und damit verbunden bestimmte Arten, das Leben zu interpretieren und zu sehen. Ich nenne das einen Überlebenscode, den unsere Vorfahren damals gebildet haben und der zu den Gesellschaftsstrukturen geführt hat, mit denen wir heute noch überall in allen relevanten Kulturen zu tun haben.
Das heißt, das Denken in oben und unten, in Machtausübung oder Unterordnung, in Leben oder Tod, ist es Entweder-Oder-Denken. Das ist für Sie eben ein gestörtes Denken, weil es nicht mehr zu unserer komplexen Umwelt passt, weil wir nicht mehr jeden Tag ums Überleben kämpfen müssen. Jetzt haben Sie dieses Entweder-Oder-Denken aber ganz stark bei Menschen angetroffen, die vor Veränderungen standen und die diese Veränderungen nur als Sieg oder Untergang einordnen konnten. Und da schreiben Sie, Sie haben sich gewundert, warum da so schnell Existenzängste hervorbrechen, die Furcht etwa, wenn man einen ungeliebten Job aufgibt, gleich unter der Brücke zu landen.
Ja, das ist mir aufgefallen in den vielen Gesprächen, die ich in den letzten ja fast 20 Jahren mit Menschen geführt habe, unterschiedlicher Hintergründe, dass sehr schnell dieses Überlebensdenken aufkommt, sobald wir mit Neuem konfrontiert sind oder mit Dingen, vor denen wir uns fürchten könnten, sobald irgendetwas nicht im gewohnten Muster ist, ploppen ganz bestimmte Denk- und Fühlmuster auf, die aus meiner Sicht aus dieser sehr frühen Zeit stammen und uns heute nicht mehr weiterbringen. Wichtig ist, das war mal ein Erfolgsprogramm für Menschen. Es hat uns weit gebracht als menschliche Zivilisation, bringt uns aber heute nicht mehr weiter. Wir müssen das überwinden, damit wir nicht uns selbst und anderes Leben zerstören.
Sie propagieren Kooperation statt Konkurrenz und die Qualität von Beziehungen vom Überleben hin zur Entfaltung. Nun hat uns gerade eine Pandemie eine Situation mit enormen Arbeitslosigkeitsraten und weggebrochenen Geschäftsgrundlagen von Ein-Personen-Unternehmen beschert. Millionen Menschen haben derzeit Angst um ihre Existenz, weil sie ohne Einkommen und Job dastehen. Da nutzt einem dann die Entfaltung beim Brotbacken daheim all along nicht recht viel. Unsicherheit und Existenzangst, schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, sind ein Nährboden für gestörtes Denken. Wirft die Pandemie den von Ihnen angedachten Wandel jetzt nicht zumindest um Jahre zurück, weil man mit seinen Gaben nur aus einer gesicherten Situation heraus großzügig umgehen kann?
Ich meine, das ist interessant, diese Thematik sehr vielschichtig zu betrachten. Auf der einen Seite ist es nachvollziehbar, dass wir jetzt, wenn solche wichtigen Sicherheiten wegbrechen, Angst bekommen. Zum Beispiel, wenn man den Arbeitsplatz verliert, ist nachvollziehbar, dass man sich Sorgen macht, dass man den Eindruck hat, ja, was soll ich jetzt tun, um wieder Sicherheit und Kontrolle in mein Leben reinzubekommen? Wichtig ist aber, dass jede Art, jetzt sich noch mehr zurückzuziehen, härter zu werden, zu kämpfen, gegen andere vielleicht sogar zu kämpfen, etwas ist, was uns zurückwirft und auch nicht mehr Sicherheit gibt. Die Wirtschaft ist komplex und global aufgestellt, das sehen wir ja auch gerade jetzt in der Krise. Wenn wir uns immer mehr zurückziehen und voneinander abschotten, machen wir die Situation schlimmer und nicht besser. Was wir eher brauchen, jetzt gerade in der Krise, ist sehr viel enger zu kooperieren, Netzwerke zu schaffen, wo wir uns eben nicht alleine und zurückgeworfen fühlen, nicht meinen, gegeneinander kämpfen zu müssen, sondern unsere Köpfe zusammenzustecken und unsere Herzen, sage ich mal so, emotional und neue kreative Lösungen zu entwickeln. Das klingt erst einmal aus dem alten Denken heraus, vielleicht sogar naiv, ist es aber nicht. Ich arbeite ja schon seit vielen, vielen Jahren mit Menschen, auch in zum Teil sehr, sehr schwierigen existenziellen Situationen und habe die Erfahrung gemacht, dass das Aufmachen, das Denken in Netzwerken, in Kooperationen, sich eher auf Lebensqualität wieder zu konzentrieren als auf Sicherheit und Kontrolle, eher in Mut und Neugierde auf die Zukunft zu schauen als in Angst und Katastrophenszenarien Menschen sehr viel wirksamer macht und uns in die Lage versetzt, unsere vielfältigen Möglichkeiten, die wir heute gerade in der westlichen Welt auf jeden Fall haben, konstruktiv und gut zu nutzen.
In diesem neuen Denken sollen wir erworbenes Wissen selbstlos weitergeben, auf Kooperation setzen und in einer Next Economy nur nachhaltig und unbewusst handeln. In der Theorie werden das sicher die meisten Menschen unterstützen. In der Praxis sind diese Menschen aber oft auf Arbeitgeber angewiesen, die ganz andere Ziele verfolgen. Und da reden wir jetzt noch gar nicht von Firmen, die Steuern auf legalem oder illegalem Wege Gesellschaften vorenthalten oder von der Mafia, die ja auch in vielen legalen Geschäftszweigen mittlerweile mitmischt. Da gibt es doch Strukturen, Frau Bock, die auch mit den allerbesten Argumenten nicht davon zu überzeugen sind, im Sinne einer Weltgesellschaft zu handeln.
Ja, also ich denke, wir haben es tatsächlich in weiten Teilen heute mit einer gestörten Weltwirtschaft zu tun, die an vielen Stellen schreiende Ungerechtigkeit zeigt und genau dieses hierarchische Denken, das extrem skrupellose und harte Wettbewerbsdenken widerspiegelt, was ich in meinem Buch aufdecke als eine Logik, die mal sinnvoll war, aber heute überhaupt nicht mehr ist und einen unglaublich hohen Preis kostet und im Sinne eines humanen Denkens nicht mehr vertretbar ist. Ich bin nicht naiv, dass ich denke, wir werden jetzt alle von heute auf morgen einfach gute Menschen, haben nie wieder mit Egoismus zu tun oder solche Dinge, sondern wir haben die Möglichkeit, in einen anderen Denkrahmen zu wechseln, der auf Entfaltung und Lebensqualität und auf Lebensfreundlichkeit setzt, indem wir über uns als Menschen auch hinausdenken und anderes Leben, das wir ja brauchen, auch um zu überleben, mitdenken und dann kreative Lösungen finden. Für die Wirtschaft heißt es, dass sie sich in sehr, sehr vielen Bereichen entstören muss. Ich möchte aber gleichzeitig sagen, dass es schon viele wegweisende Projekte gibt, die schon entstört sind, wo schon sehr stark kooperiert wird, wo fair gehandelt wird, wo andere Grundsätze gelten, die lebensfreundlich sind und das Vertrauen unter Menschen stärken und damit die Kooperationsfähigkeit stärken.
Da führen Sie als einen Lichtblick die zahlreichen Urban Gardening-Initiativen in Ihrem Buch an, aber auch Reparaturcafés oder eine Wohnungsgenossenschaft, die ihre Mitarbeiter zu Mediatoren und Coaches ausgebildet hat, was dann allen Beteiligten viel gebracht hat. Ich frage mich jetzt nur, ob diese Ermunterung zu individuellem, gutem Handeln nicht ähnlich wirkt wie in der Klimadiskussion, wo man sich gut fühlt, wenn man auf Flugreisen und Plastikflaschen verzichtet, was letztlich aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist und im System kaum etwas bewirkt.
In meinem Buch geht es letztlich um einen groß angelegten Systemwechsel. Ich meine nicht, dass wir die heutigen Systeme, ob das Politik, auch Demokratie in der Form, wie wir sie jetzt erleben, oder Wirtschaft betrifft, so bleiben können, wie wir sind. Es ist da ein durchaus, ja, ich möchte sagen, revolutionärer Ansatz drin. Ich mache mir keine Illusionen, dass wenn unsere Systeme so bleiben, dass sich dann viel ändert. Ich meine aber, dass wir eine Blaupause brauchen, nach welchen Mustern wir neue Systeme kreieren müssen, damit sie unter Menschen funktionieren können. Das heißt, aus dem alten Denken heraus können wir viele gute Ideen entwickeln, aber sie werden irgendwann immer in das kippen, was ich die Störung nenne. In eine Hierarchie, wer gut, wer böse ist, wer besser, wer schlechter ist. Sie werden immer kippen und wir werden keine wirklich guten Ergebnisse bekommen. Ich meine, dass das auch erklären kann, warum auch die besten Ideen, die Menschen hervorgebracht haben, in der Moderne so oft in Gewalt und Diktatur entglitten sind. sind. Nehmen wir die Idee des Sozialismus, die ja grundsätzlich sehr positiv und human gemeint ist, die aber dann leider in der totalitären Diktatur entglitten ist. Oder die Idee der Menschenrechte, die am Anfang so toll gestartet ist in der Französischen Revolution und einige Jahre später mit einem Terror und der Guillotine weitergegangen ist. Ich meine, dass im alten Rahmen etwas enthalten ist, das wie ein Algorithmus wirkt und uns immer wieder auch mit guten Ideen in die falsche Richtung lenkt. Deshalb möchte ich in meinem Buch dafür werben, dass wir das Grundmuster des Denkens, das Paradigma, nach dem sich menschliche Denken seit 12.000 Jahren ausrichtet, dass wir das neu betrachten, dass wir es verändern, dass wir uns entstören und entsprechend andere Systeme kreieren. Aus meiner Sicht, und das ist vielleicht paradox, wenn ich das sage, ist das, was wir brauchen, um dieses Jahrhundert zu überleben.
Wenn wir, Frau Bock, jetzt davon ausgehen, dass wir in einem Jahr oder auch vielleicht erst in eineinhalb Jahren unsere Gesichtsmasken einmotten und uns wieder sicher unter anderen bewegen können, also nach Monaten der Abschottung und Grenzschließungen uns dann befinden, welche Schritte bräuchte es für Sie, Frau Bock, denn als erstes, um diese angestrebte gemeinsame humane Sprache zu sprechen, um diesen Wandel zu einem entstörten Denken einzuläuten, zu diesem neuen Algorithmus und auch Verantwortung für die ganze Welt zu übernehmen?
Ich denke, nach dieser Krise brauchen wir einen Neustart. Das beginnt im eigenen Leben, das beginnt in unseren Gesellschaften bis hin zur globalen Ebene. Ich glaube, dass es dringend, dringend erforderlich ist, dass wir die Gräben überwinden und zu einer neuen Form von Kooperation finden. Dass wir Leben auf der Erde als ein Netzwerk verstehen, in dem es darum geht, dass wir konstruktive Positionen einnehmen. Ob das mit unserer Arbeit ist, ob das in unseren Gesellschaften ist, ob das politisch oder auch ökologisch ist. Wir brauchen ein neues Verständnis davon, was Leben auf der Erde braucht und können da auch bei uns selbst anfangen. Denn ich glaube, der große Preis, der hohe Preis, den Menschen zahlen für gestörtes Denken, ist, dass wir das Leben selbst als anstrengend empfinden. Dass wir selbst dann, wenn wir alles haben, den Eindruck haben, es reicht nicht, es ist nie genug. Dass Leben immer ein Kampf bleibt, solange wir nach diesem alten Überlebensmodus funktionieren. Es lohnt sich, da eine andere Erfahrung zu machen. Es macht uns nicht nur zu besseren Menschen, wenn man so will, sondern auch zu glücklicheren Menschen. Und in diesem Modus, den ich den Entfaltungsmodus nenne, haben wir ganz andere Möglichkeiten, uns auch politisch und gesellschaftlich neu zu begegnen. Konkret heißt es auf Weltpolitik bezogen, dass wir uns davor hüten müssen, weiter in polarisierende Muster zu fallen, gegeneinander zu kämpfen, Konkurrenzkämpfe auf- und auszubauen. Dass es wichtig ist, dass wir nicht in eine neue bipolare Weltordnung, diesmal zwischen den Vereinigten Staaten und China, rutschen. Bipolare Ordnungen sind typisch für gestörtes Denken und sie bringen uns nicht weiter, sondern halten uns davon ab, die großen Themen unserer Zeit gut zu lösen. Ich bin aber der Meinung, und das ist ein wesentlicher Punkt und ein großes Anliegen meines Buchs, dass das ohne einen inneren Wandel nicht passieren wird. Nur in den äußeren Systemen zu verändern, wird uns nichts bringen, wenn wir die grundlegende Einstellung, das Paradigma, nach dem wir unser Denken ausrichten, nicht verändern.
Der entstörte Mensch. Wie wir uns und die Welt verändern und warum wir nach dem technischen jetzt den menschlichen Fortschritt brauchen. Dieses Buch von Petra Bock ist soeben im Trömer Verlag erschienen.